Hallo liebe Freunde, es gibt Neuigkeiten aus der Spielebranche und hier im The Pod Magazin Nummer 169 erfahrt ihr sie. Nach der Brückentagspause am 31. Mai gibt es endlich wieder einen bunten Blumenstrauß aus Branchenmeldungen. So konsolidiert der Online-Spielejournalismus, so bekommt eines der Erfolgsstudios des Jahres plötzlich einen neuen Chef, dann wird noch eine Frage zum Vererben von Steam-Accounts geklärt, die Preisliste des Summer Game Fest ist geleakt, Activision und Bungie siegen vor Gericht gegen Cheat-Hersteller, Sony stellt einen PC-Adapter fürs PlayStation VR 2 vor, Relic wird unabhängig und Amazon Games gründet sein erstes EU-Studio, aber nicht bei uns. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Sendung. IGN Entertainment kauft Online-Verlag Gamer Network. Am 21. Mai gab es mal wieder eine Konsolidierungsmeldung aus der Games-Branche, nur betrifft die diesmal keine Spiele-Publisher oder Entwickler, sondern Games-Webseiten. Konkret kaufte IGN Entertainment für eine unbekannte Summe die Marken des britischen Online-Verlags Gamer Network. Ich hole jetzt erstmal aus und erkläre euch etwas zu den beiden Beteiligten. IGN Entertainment ist aus der US-Spiele-Website IGN.com hervorgegangen, einst im Jahr 1996 als Imagine Games Network gegründet, mit zahlreichen Schwester-Websites zu diversen Spieleplattformen und Themen. Später konsolidierte die Website alles unter der eigenen Marke, wurde 2005 an Rupert Murdochs News Corp verkauft, schluckte 2011 den Konkurrenten UGO Entertainment und wurde 2013 an den Medienkonzern Ziff Davis weiterverkauft. 2017 kaufte IGN Humble Bundle und das ist nur ein grober Überblick über die wichtigsten Business-Ereignisse. Dazu gab es noch viele andere Deals, viele neue Geschäftsideen unter Unternehmen, die IGN ein paar Jahre an Bord hatte, teils verkaufte, teils aufgab. Es ist ein umtriebiger Verlag, diese Ziff Davis-Tochter und aktuell eine der ganz großen Games-Websites mit weltweitem Auftritt in 20 Sprachen und in über 30 lokalen Varianten. Das Gamer Network hieß früher mal Eurogamer Network und ist das britische Pendant zu IGN. Gegründet 99 ging der Verlag mit Eurogamer Live, eine der frühen großen Games-Websites, und anders als die Konkurrenz vom britischen Future Verlag, halt nicht mit dem langsam sterbenden Dinosaurier des Printgeschäfts belastet. In den Nullerjahren gründete das Team allerlei Websites, die Teil aus Eurogamer-Rubriken entstanden, etwa GamesIndustry.biz oder Rock Paper Shotgun. Auch Eurogamer kaufte heiter ein, etwa einen kleineren US Online-Verlag, bis der Laden wie bei IGN selbst gekauft wurde. Das war 2018, da hieß der Verlag bereits Gamer Network und der neue Eigentümer war ReedPop, wiederum ein Tochterunternehmen des Veranstalters Reed Exhibitions, verantwortlich für Sachen wie die Comic-Con oder die Penny Arcade Expo. Und das wiederum ist Teil des noch viel breiter aufgestellten britischen Konzerns RELA, der im wissenschaftlichen und technischen Bereich tätig ist und zum Beispiel Risikomanagement-Dienstleistungen und allen möglichen Kram anbietet. Auch im Rüstungsgeschäft ist der Konzern in irgendeiner Form verwickelt, der pro Jahre Milliarden an Euro umsetzt und sogar Milliarden Profite macht. Da ist ReedPop am Ende nur ein sehr kleiner Unternehmensbestandteil und bereits 2023 deutete ReedPop an, sich gerne vom ganzen Online-Journalismus-Geschäft verabschieden zu wollen. Das Eventgeschäft wolle man aber weiter behalten. Also, wer kauft die ollen Websites? Irgendjemand? Findet sich hier jemand? Niemand? Und nun fand sich eben IGN und erwirbt die digitalen Marken der Gamer Network Familie. Konkret handelt es sich um die Gameswirtschaftswebsite GamesIndustry.biz, die nebenher auch als Karriereportal dient. Es geht um Eurogamer mit all seinen lokalen Editionen, 6 Stück, Spielewebsites Rock Paper Shotgun sowie VG247 und das Brettspielportal Dicebreaker.com. IGN erwirbt damit auch bislang von Gamer Network gehaltene Beteiligungen an OutsideXbox.com sowie der Grafikanalyse-Fachredaktion Digital Foundry. Und Anteile am kleinen britischen Hookshot Media hängen da auch mit drin. Die machen allerlei Konsolenplattform-Websites wie Nintendo Live, Push Square oder Pure Xbox sowie die Retro-Game-Website Time Extension. IGN kauft sich also dick in die eigene Branche ein und wie so oft gibt's da auch Entlassungen, konkret in den britischen Büros von Gamer Network. Die sind bereits angekündigt und da gibt's auch schon Beispiele, scheint vor allem die Redaktion zu betreffen. So wurde der leitende Redakteur von GamesIndustry.biz, Brandon Sinclair, gekündigt oder auch eine Ressortleiterin von Rock Paper Shotgun, Alice Bell. Tja, Die Games-Medien folgen also dem Trend der Games-Branche und zu klumpen zu immer größeren Firmen in der Hoffnung, weiter zu bestehen. Nach einer Boomphase in den Nuller- und besonders 2010er Jahren ist aber auch hier irgendwie die Luft raus, finde ich. Wohl, weil das so essentielle Anzeigengeschäft mittlerweile fest in der Hand der großen Plattformbetreiber Google und Facebook ist und viele User längst vornehmlich auf Social Media ihre Gaming-News bekommen. Da frage ich mich fast, ob dieser Konsolidierungsschritt nicht am Ende auch nur die Talfahrt verzögert, insbesondere wenn dann irgendwann auch die Hemmungen der Verlagschefs gegenüber KI-generierten Artikeln gefallen sind. Obwohl, das sind sie längst. So warf sich kürzlich Vox Media, der Verlag hinter Websites wie The Verge, Vox oder New York Magazine und anderen, dem boomenden KI-Konzern OpenAI, Betreiber von ChatGPT, an den Hals. In einem am 29. Mai verkündeten Vertrag erlaubt Vox Media OpenAI den Zugriff auf das eigene Archiv an Artikeln, um ChatGPT zu trainieren und Usern des Large Language Models solide Fakten zu den Themenbereichen der eigenen Recherchen zu bieten. Im Gegenzug bekommt Vox Media dann, naja, Quellenverweise und vielleicht sogar ein wenig Traffic, in dem User via ChatGPT dahin geschickt werden. Oh, und Vox Media will selbst OpenAIs Technologie nutzen, um die Anzeigenerlöse mittels KI zu verbessern. Naja, also wenn das nicht ein Anzeichen für eine quicklebendige, selbstbewusste Online-Medienlandschaft ist. Uiuiui. Wie gut, dass ihr uns habt und wie gut, dass wir euch haben. Es ist nämlich gruselig da draußen und dieser reichweitenfinanzierte Journalismus, der ängstigt uns. Helldivers Studio Arrowhead bekommt neuen CEO. Nach dem großen Drama um den PSN-Zwang für PC-Spieler von Helldivers 2, in dessen Durchsetzung Spieler in zahlreichen Ländern den Zugang zum Spiel komplett verloren haben, gab es eine Personalentscheidung beim schwedischen Entwickler Arrowhead Game Studios. Am 22. Mai räumte Studiochef Johan Pilestedt seinen Posten und ernannte Shams Yorjan zum neuen CEO des Studios. Der Mann hat insgesamt 12 Jahre beim Publisher Paradox Interactive gearbeitet, zunächst als einer der ersten Mitarbeiter als Produktmanager und später als Chef der Geschäftsentwicklung. Nebenher hat er auch diverse Berater- und Investorenrollen am Laufen. Er ist Games-Veteran mit Business-Spezialisierung und seine Rolle als CEO ist vor allem als Entlastung für Pilestedt gedacht, der zuvor sowohl die Studioleitung als auch die kreative Leitung von Helldivers 2 übernahm. Eine Doppelrolle, die ihm angesichts des enormen Erfolgs von Helldivers 2 sicherlich stark belastet hat. Zukünftig wird er sich als CCO, also Chief Creative Officer, rein auf das Thema Spieldesign konzentrieren. Er bleibt parallel Vorsitzender von Arrowhead. Das ganze Tagesgeschäft und diese Business-Entscheidungen, die gibt er aber ab und schreibt bei Twitter, dass er Yorjan schon lange kennt und sein Unternehmen niemand anderem anvertrauen würde als ihm. Im Interview mit GamesIndustry.biz erklärt Pilestedt, wie er zu einem Schluss kam. Zitat: Mir wurde klar, dass die Leitung einer Organisation mit über 100 Mitarbeitern, wie groß sie auch immer werden wird, bedeutet, dass ich mich zwischen meiner Leidenschaft für die Spieleentwicklung und der geschäftlichen Seite entscheiden muss. Im letzten Jahr vor der Veröffentlichung von Helldivers 2 wurde ich mehr in Richtung der geschäftlichen Seite gezogen und konnte mich nicht so sehr auf die kreative Seite konzentrieren. Dadurch wurde mir klar, dass ich einige Entscheidungen treffen musste, sowohl für den Erfolg des Unternehmens als auch für mich selbst. Zitat Ende. Er hat dann wohl konkret den Kontakt mit Yorjani gesucht und ihm persönlich den Posten angeboten. Und der sieht sich gut gerüstet und versteht seine Rolle darin, den Kreativen in Ruhe sein Ding drehen und noch viele gute Spiele entwickeln zu lassen, während er die langweiligen Parts des Studiogeschäfts übernimmt. Zitat: Bethesda hat Todd Howard, Kojima Productions hat Hideo Kojima, Remedy hat Sam Lake. Aber wenn du fragst, wer genau jetzt diese Firmen leitet, wer CEO oder Geschäftsführer ist, dann fällt es schwer, den bescheidenen Diener hinter den Kulissen überhaupt zu nennen. Zitat Ende. Er will also den Pilestedt zu so einer Art Sam Lake, zu so einer Art Tom Howard für Arrowhead Games machen. Das klingt alles gut, das klingt verständlich und wirkt wie eine wichtige Entscheidung. Pilestedt ist ein extrem engagierter Creative Director, der beim Betrieb des Service Games Helldivers 2 extrem offen und viel und eng mit der Community kommuniziert hat. Das ist frischer Wind in einer Branche, wo Chefs sonst nur eintrainierte PR-Phrasen bringen. Hoffen wir, der neue CEO gibt ihm nach wie vor all diese Freiheiten, wenn es um die Interaktion mit Spielern geht und hält ihm obendrein die ganze Sony-Nummer fern und verhindert vielleicht in Zukunft, und das ist wichtig, weitere Patzer dieser Art. Valve stellt klar, Steam-Accounts sind nicht vererbbar. Am 20. Mai postete der Foren-User delete12345 bei Reset Error einen Screenshot aus seiner Supportanfrage an Steam-Betreiber Valve. Darin fragte er, ob er im Falle seines Todes den Besitz seines Steam-Accounts in seinem Testament an eine andere Person weitergeben darf. Die Antwort des Steam-Supports stellt klar: Nein. Zitat, leider sind Steam-Accounts und Spiele nicht übertragbar. Steams Support kann niemandem Zugriff auf den Account anderer geben oder einzelne Accounts miteinander verschmelzen. Es tut mir also leid, dir mitteilen zu müssen, dass du deinen Account nicht mittels Testament vererben kannst. Zitat Ende. Und da habt ihr es. Zumindest aktuell ist Steam bei einem Nein, wenn es um die Frage geht, ob man seine digitale Spielebibliothek vererben kann. Ist ja auch irgendwie klar, weil man kann sich da ja keine Spiele kaufen bei Steam, sondern man erwirbt individuelle, nicht übertragbare Nutzungsrechte. Immerhin, via Family Sharing kann man zumindest zu Lebzeiten noch die eigene Bibliothek anderen zugänglich machen und nichts hindert jemanden daran, seine Zugangsdaten schriftlich via Testament weiterzugeben, obwohl das dann schon ein rechtlicher Graubereich ist. Und immerhin löscht Steam keine Accounts, solange diese inaktiv sind, zumindest nicht, wenn diese Accounts bereits Spiele gekauft haben. Anderswo geht das schneller. Google löscht Accounts etwa 2 Jahre nach Inaktivität. Ist aber schon spannend, wie diese kleine Supportanfrage auf ein riesiges Echo in der Medienlandschaft und auch in Gaming-Communities gestoßen ist. Das Internet sowie Steam als Dienst sind inzwischen alt und etabliert genug, dass diese Frage im Raum steht. Was passiert mit meinen ganzen Accounts und digital gekauften Sachen, wenn ich mal tot bin? Portale wie Facebook haben hier bereits Antworten gefunden und so lassen sich Accounts da in einen Gedenkzustand versetzen und dankenswerterweise tauchen dann die entsprechend gefleckten Accounts nicht mehr in Werbeanzeigen oder Geburtstagserinnerungen auf. Aber das ist halt ein Account von vielen. Wie viele so aktiv genutzte digitale Accounts und Präsenzen sammelt ein Mensch wohl in seinem Leben an? Oder wird das in Zukunft noch tun? Wie gehen die jeweils mit verstorbenen Mitgliedern um? Boah, das sind schon irgendwie spannende, wenn auch leicht unangenehme Fragen, weil sie die eigene Vergänglichkeit betreffen. Ich bin mir sicher, dass sich unsere zunehmend digitalisierte Kultur dementsprechend auch noch anpassen und weiterentwickeln wird. Wer weiß, ob Trauer in Zukunft, also in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren, ganz andere Formen als, naja, Trauerfeier und Friedhof annehmen wird. Ja, aber jetzt mal weiter mit einem etwas herzigeren Thema. Preisliste für Trailer in Jeff Keighleys Summer Game Fest geleakt. Am 6. Juni erschien ein Artikel des Buchkritikers und Games-Analysten Adam Morgan auf der Website des Mode- und Lifestyle-Magazins Esquire.com. Headline: Ist das Summer Game Fest das Beste, was dem Gaming passieren konnte, oder das Schlimmste? Subheadline: Plötzlich ist Jeff Keighleys Juni Showcase eines der wichtigsten Events der Industrie. Ob das eine positive Wirkung für Games hat oder nicht, kommt drauf an, wen man fragt und wie viel Geld sie haben. Der lesenswerte Artikel zeichnet Keighleys Karriere nach, zeigt auf, wie erfolgreich er mit seiner Produktionsfirma ist, mit der er mehrmals im Jahr Spiele-Showcases veranstaltet, die inzwischen die klassische Spielemesse E3 und deren Pressekonferenzen abgelöst haben. Die großen Hersteller mögen ihre eigenen Spiele-Werbeshows abhalten, doch nur noch der Keighley-Jeff macht Shows, in denen Spiele aller Hersteller auftauchen. Highlights, die übers Jahr verteilt sind, wo die Gamer zuschauen, aber auch die Allgemeinheit. Das Summer Game Fest, die Opening Night Live der Gamescom und die Game Awards zum Jahresende. Stets gefüllt mit Trailern für neue Spiele, mit Interviewgästen auf der Bühne und Product Placement. Es ist eine Dauerwerbesendung. Der Artikel beleuchtet, wie diese Events funktionieren und wie viel der Keighley-Jeff daran verdient. Der Autor nennt die Preisliste für Trailer im Rahmen der diesjährigen Summer Game Fest Show und die ist schon erstaunlich. Zitat: Diverse Kontakte im Marketing, die anonym bleiben wollen, teilten die Preisgestaltung, laut der es dieses Jahr $250.000 pro Minute kostet, einen Trailer während der Hauptshow des Summer Game Fest laufen zu lassen. 350.000 für 90 Sekunden, 450.000 für 2 Minuten und 550.000 für 2,5 Minuten. Letztes Jahr seien die Preise wohl dieselben gewesen. Zitat Ende. Das sind also schon gesalzene Preise, die der Showveranstalter hier von der Spieleindustrie verlangt, wenn die mit einem gewissen Titel Teil der Show sein will. Denn ähnlich wie bei großen Sportveranstaltungen können sich die Hersteller sicher sein, dass hier ein garantiertes Millionenpublikum zuschaut. Und das setzt dich eben nicht nur aus Hardcore-Gamern zusammen, sondern auch aus der Allgemeinheit. So groß ist die Strahlwirkung der Keighley-Shows inzwischen. Rechnet man all diese Trailer der letztjährigen Show zusammen, kommt man auf fast einen $10 Millionen Umsatz. Das ist ein erkleckliches Sümmchen, das allerdings sicher hier und da vielleicht doch kleiner ist. Denn ich kann mir vorstellen, dass Keighley Rabatt für besonders hochkarätige Titel gibt, die wiederum die Show mit Relevanz befruchten. Ob etwa Kojima den vollen Preis bezahlt, das wage ich zu bezweifeln. Dazu weist der Esquire-Artikel keine Antwort darauf, was Entwicklerinterviews auf der Bühne kosten und welche Preise für kürzere Trailer verlangt werden. Dazu gibt es auch noch Pre- und Aftershows, wo es auch preiswerter sein dürfte vorzukommen, was aber auch zusätzlichen Umsatz für Keighley generiert. Dafür wird beleuchtet, dass zum Summer Game Fest auch noch ein Bestandteil gehört, der euch vielleicht gar nicht so bewusst ist, auch wenn er dessen Ergebnisse jedes Jahr in den Medien mitbekommt. Es handelt sich um die sogenannten Play Days, die im Rahmen des Summer Game Fest abgehalten werden. Das ist ein von Keelys Firma veranstaltetes Anspiel-Event für ausgewählte Journalisten auf der ganzen Welt und Influencer. Die werden eingeflogen und können kostenlos daran teilnehmen. Für Spielehersteller fallen aber Kosten zwischen 50 und 150.000 US-Dollar an, um hier mit einer Präsentation oder Anspielversion dabei zu sein. Ihr seht also, wie Jeff Keighley sehr clever all die lukrativen Aufgaben übernimmt, die einst die Spielemesse E3 innehatte. Aufmerksamkeit generieren. Der Mann und seine Shows bringen ein Publikum mit und das verkauft er den Spieleherstellern mit knallharten Preisen und er verkauft direkt die Medienbegleitung neuer Spiele mit dazu. Früher haben das die Hersteller alle selbst geschultert, indem sie Anspielstationen in den Messehallen des Los Angeles Convention Center aufgebaut und Journalisten zu E3-Terminen eingeladen haben. Der Keighley-Jeff, der bündelt das und verkauft es als einen weiteren Baustein seiner Dienstleistungen. Das ist so ein B2B-Dienstleister. Er arbeitet für die PR- und Marketingabteilungen der Spielehersteller da draußen. Der ist dabei aber auch eine gewisse Blackbox, also intransparent, wenn es um die finale Auswahl der Titel oder die Gewichtung von Indies in seinen Shows geht oder darum, welche Medienvertreter zu seinen Anspielevents eingeladen werden. Und er ist legendär aalglatt, positioniert sich also gar nicht oder nur sehr vage zu den ernsthaften Problemen der Branche wie den Arbeitsbedingungen, sexuellen Missbrauch oder Entlassungswellen. Das ist insgesamt ein wirklich schöner, lesenswerter Artikel und ein echter Augenöffner, welch brummendes Geschäft der Keighley-Jeff da draußen aufgebaut hat. Und naja, heute Abend, also am 7. Juni 2024, ist es wieder soweit, um 23 Uhr deutscher Zeit geht's wieder los und das diesjährige Summer Game Fest geht auf Dauerwerbesendung. Nur, dass wir dieses Mal mitstoppen können, wie teuer die einzelnen Trailerauftritte für die Hersteller waren. Activision und Bungie siegen vor Gericht gegen Cheat-Anbieter. Gleich zwei Gerichtsverfahren gegen Cheat-Anbieter endeten in den letzten Wochen mit Schuldsprüchen im Sinne der Ankläger und sind vielleicht Vorboten weiterer Klagen gegen Anbieter von Cheat-Software. Gehen wir die Sache mal chronologisch an. Am 24. Mai siegte Destiny-Entwickler Bungie vor Gericht gegen Phoenix Digital, Betreiber von AimJunkies.com, einem Anbieter von allerlei Cheats für Multiplayer-Games. Der viertägige Prozess an einem Gericht in Seattle hatte eine gewisse Strahlwirkung, denn es ist der erste Juryprozess dieser Art. Nicht ein Richter hier entschied über die Schuldfrage, sondern eine Jury aus 12 geschworenen, unvoreingenommenen Mitgliedern der Zivilbevölkerung, die am Ende Bungies Sicht der Dinge bestätigten und die Betreiber von AimJunkies der Urheberrechtsverletzung schuldig sprachen. Die Beschuldigten versuchten, die Anklage abzuwehren, indem sie Bungie vorwarfen, sich unbefugt Zugriff auf die PCs der Firma verschafft zu haben. Geholfen hat es nichts. Am Ende steht eine milde Strafzahlung von $63.210. Und das ist nicht der erste Konflikt zwischen beiden Unternehmen. Bereits 2021 klagte Bungie gegen Phoenix Digital und kassierte da bei einer außergerichtlichen Einigung $4 Millionen. Und in 2022 konnte Bungie in einem Prozess gegen andere Cheat-Anbieter über $13 Millionen an Abfindung kassieren. Das waren aber stets so außergerichtliche Einigungen. Hier wurde ein Prozess mal bis zu Ende geführt, das hat Strahlwirkung. Der große Sieg für Bungie ist also nicht die eher maue Summe, sondern der Fakt, dass es ein Urteil gibt und das auch noch von einer Jury aus Geschworenen gegen Cheat-Anbieter. Phoenix Digital-Gründer David Schäfer kündigte an, in Berufung gehen zu wollen und das Urteil der Jury anzufechten. Ihm zufolge konnte Bungie nicht beweisen, dass man Urheberrecht verletzt habe. Am 28. Mai gab es dann ein weiteres Urteil und zwar zugunsten von Activision, Hersteller von Call of Duty. Seit 2022 prozessiert der Spielehersteller gegen Engine Owning, wieder ein Anbieter von Cheats. Der kalifornische Bezirksrichter Michael Fitzgerald gestand Activision Schadenersatz in Höhe von $14.4 Millionen zu und verdonnerte Engine Owning außerdem dazu, das Herstellen und den Vertrieb von Cheats einzustellen, die Website zu übergeben und knapp $300.000 an Anwaltskosten an Activision zu zahlen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Website der Cheat-Hersteller aber noch live und bietet weiterhin Cheats für allerlei Mehrspieler-Shooter-File, die etwa Aimbots, Wallhacks, Unsichtbarkeit und ähnliche Sachen erlauben. Und hui, die Cheat-Hersteller gehen mit der Zeit und verkaufen ihre Software als Abo. Von wenigen Dollar für 3 Tage bis hin zum Halbjahresabo für unter $50. Nice, da kann man ja richtig Kohle sparen. Also naja. Der Richter sprach die Angeklagten schuldig, gegen US-Urheberrecht sowie das Gesetz gegen Computerbetrug und Missbrauch verstoßen zu haben, sowie User bewusst angeregt zu haben, Cheats zu kaufen und zu nutzen, obwohl sie wissen, dass das gegen die Nutzungsbedingungen von Call of Duty verstößt. Tja, das klingt zunächst eigentlich ganz gut, doch ich fürchte fast, das ist wie dieses Fantasy-Klischee des Kampfes gegen die Hydra. Der wächst, wenn sie einen Kopf abgeschlagen hat, bekommt bekanntlich gleich ein neuer Kopf oder mehrere. Und ach, man denke nur an das aktuelle Review-Bombing von Valves Shooter-Klassiker Team Fortress 2, wo eine treue, kleine Fangemeinde des mittlerweile 17 Jahre alten Mehrspieler-Shooters bewusst negative Bewertungen verteilt, um darauf hinzuweisen, dass das Spiel mittlerweile dermaßen von Bots bevölkert ist, dass man es beinahe nicht mehr spielen kann. Tja, das Ding ist halt abgeschrieben, ist nicht so die Kernmarke wie Call of Duty für Activision. Hier scheint sich nichts zu tun, aber Valves Wirken ist bekanntlich unergründlich. Vielleicht passiert ja doch nochmal was, aber zunächst scheint Valve ja alles auf einen Overwatch ähnlichen Heldenshooter zu setzen, dessen Existenz in den letzten Wochen leakte und dessen Reveal dieses Jahr eigentlich ausgemachte Sache sein dürfte. Sony stellt PC-Adapter für PlayStation VR 2 vor. Im Frühjahr kündigte Sony bereits an, dass man an einem PC-Adapter arbeite, mit dem man das vormals nur für die PS5 gedachte VR-Headset auch am PC betreiben kann. Nun gab es eine konkrete Ankündigung und Details. Yasuo Takahashi, Produktmanager bei Sony, stellte am 3. Juni im PlayStation Blog den PC-Adapter vor, mit dem man das PlayStation VR 2 an einen PC anschließen kann und damit auch Steam VR-Spiele zu zocken. Zu den technischen Details und den ganzen kleinen Kompromissen komme ich gleich. Zunächst stelle ich aber fest, dass es alles schon wie eine Kapitulation wirkt. Sony scheint in Zukunft nicht mehr groß in das Line-Up für die VR-Hardware investieren zu wollen. Klar, es gibt allerlei Third-Party-Spiele und da kommt auch immer noch neuer Kram raus. Aber die Wette auf VR scheint auch im zweiten Anlauf für Sony eine Pleite gewesen zu sein. Das PlayStation Studio London, Sonys hauseigenes VR-Entwicklerteam, ist mittlerweile geschlossen. First-Party-Titel für die Hardware sind keine angekündigt. Und der Text im Blog liest sich auch so, als ob man Besitzer mit einem PC-Adapter trösten wolle. Man wolle den Spielern mehr Inhaltsoptionen geben und den Zugang zu den tausenden Steam VR spielen, darunter Sachen wie Half-Life Alyx, Fallout 4 VR oder War Thunder. Tja, nativ werden die genannten Spiele also wahrscheinlich nicht in der VR-Version für PS5 kommen, obwohl die Nicht-VR-Versionen von Fallout 4 und War Thunder sehr wohl auf der PlayStation zu Hause sind. Da scheint der PlayStation VR-Markt also zu klein zu sein, als dass sich hier ein Port lohnt. Ja, schade. Insbesondere, weil die zweite Edition des PlayStation VR-Headsets wirklich gelungen ist. Die Hardware ist ein deutlicher Sprung in Sachen Specs, Komfort und Bedienung. Und immerhin die Aussicht, das Ding bald am PC nutzen zu können, die ist durchaus vielversprechend. Doch es gibt zwei Bremsen für die Vorfreude. Zum einen Kosten und zum anderen diverse kleine Einschränkungen. Kommen wir zu den Kosten. Der PC-Adapter wird von Sony ab 7. August für 60 Euro via PlayStation Direct und im Einzelhandel verkauft. Das ist eine kleine schwarze Plastikbox, an die man das Headset mittels des USB-C-Kabels, was da dran steckt, angeschlossen wird. Es wird dann via USB an den PC angeschlossen. Dazu wird auch noch ein DisplayPort-Kabel zwischen Grafikkarte und PC-Adapter benötigt. Auf einem Produktbild scheint auch ein Audiokabel verbunden zu sein, aber Infos hierzu gibt es keine konkreten. Zum Betrieb ist auch noch ein Bluetooth-Adapter nötig, um die Wireless-Controller mit dem PC zu verbinden. Zum Betrieb am PC ist dann Steam sowie eine Sony-Software zur Einrichtung der Hardware und des Spielbereichs nötig und eventuell auch ein PSN-Account. Hierzu schweigt sich der Blogartikel aus, aber wenn jetzt Sony neuerdings auch für die Singleplayer-Spiele, die für PC erscheinen, einen PSN-Account verlangt, dann befürchte ich fast, dass sie auch hierfür unsere lieben Daten haben wollen. In Steam ist das Headset dann jedenfalls als VR-Hardware verfügbar, allerdings funktionieren nicht alle Features am PC, da laut des Blogs das Gerät speziell für PS5 entwickelt wurde. Nicht verfügbar sind Eye-Tracking, HDR, Headset-Feedback, also die Vibration des Headsets, Adaptive Trigger und haptisches Feedback bei den Controllern. Wohl aber werden PC-Spieler die hochaufgelöste Optik der Hardware, die Bewegungskontroller generell und das gute Design des Geräts genießen können. Das ist ein ganz okayer Kompromiss, finde ich, und das war dann auch wohl die letzte größere Story zu PlayStation VR 2, fürchte ich. Hoffentlich hat Bandai Namco irgendwann noch Erbarmen und bringt wieder einen VR-Modus fürs nächste Ace Combat raus, der von Teil 7 fürs erste PlayStation VR, der ist mir nämlich immer noch als unglaublich gute Erfahrung in Erinnerung. Tja, und ich werde dann wohl Half-Life Alyx am PC ausprobieren mit der PlayStation Hardware, das ist auch nett, dann liegt das Headset halt vornehmlich ungenutzt am Schreibtisch, statt vornehmlich ungenutzt am Fernseher rum. Relic Entertainment wird unter neuen Eigentümern unabhängiges Studio. Zum großen Umstrukturierungs- und Entlassungstrend in der Games-Branche gehört auch, dass sich große Publisher von erfolgreichen Studios trennen, die fortan unabhängig sind. Sozusagen eine Gegenbewegung zur bislang so allgegenwärtigen Konsolidierung, die sicherlich bald weitergeht, sobald wieder Risikokapital vorhanden ist, wenn einmal die KI-Blase geplatzt ist. Also, diesmal haben es Sega und Relic Entertainment geschafft. Sega hat es geschafft, das kanadische Strategiespielstudio loszuwerden. Angesichts von hohen Kosten und geringen Erträgen ist es ein toller Erfolg für Sega, dass man es verkauft hat, war bereits im März bekannt, genau wie die direkt darauf folgenden Entlassungen. Ich berichtete im Magazin Nummer 166. Nun steht fest, wie es mit dem Studio weitergeht und Relic darf anscheinend unabhängig bleiben, wird also nicht Teil eines anderen Publishers. Vielmehr hat die Investmentfirma Iona Capital eine Partnerschaft mit dem Studio geschlossen und will es zu seinen Wurzeln zurückkehren lassen. Konkret seien das die beiden Kernspielereien des Studios, Company of Heroes und Dawn of War, dieses Warhammer-Ding. Imona sieht hier ein robustes Wachstumspotenzial im mittelfristigen Zeitraum. Das scheint also, als hätte Relic hier zumindest ein paar Jahre Zeit, um sich wieder in Richtung profitables Studio zu entwickeln. Denn seien wir ehrlich, so richtig geil ist diese neue Unabhängigkeit ja auch nicht, wenn man so einen Risikokapitalpartner im Hintergrund hat, der nach einer gewissen Zeit seinen Profit machen will. Die Studioleitung muss also schnellstmöglich erfolgreiche Spiele lancieren, wiederkehrende Umsätze erwirtschaften und den eigenen Investor zufriedenstellen. Sonst war es dann doch nur eine Firmenpleite mit Verzögerung. Und wer weiß, vielleicht beendet Imona ja selbst im Erfolgsfall seine Kooperation mit dem Studio und verkauft einfach den Laden mit Gewinn weiter. So oder so, es herrscht in der Games-Branche eigentlich nirgendwo so wirklich sorgloses Wirtschaften gerade. Amazon Games expandiert nach Europa, gründet Studio in Rumänien. Ach, guck mal an. Da wird gewirtschaftet. Erst feuert Amazon Games in großem Stil Mitarbeiter, dann baut es kurze Zeit später ein neues Studio in dem Billiglohnland auf. Ha, Kapitalismus. Aber hey, es ist ein Erfolg für die rumänische Spielebranche, die ja im Jahr 2018 einen für die Verhältnisse des Landes beachtlichen, fast 100 Millionen Euro schweren Förderungsfonds auf den Weg gebracht hat. Das sind immerhin 0,02% des aktuellen Bruttoinlandsproduktes des Landes. Das ist, als hätte Deutschland im Jahr 2018 gerade mal eben 900 Millionen Euro in so einen Spielefördertopf gesteckt. Ne? Die Realität ist ein bisschen geringer. Und nun zieht die erste Europaniederlassung von Amazon Games in die rumänische Hauptstadt Bukarest, wo bereits EA, Ubisoft, Bandai Namco oder King Games Büros haben. Wäre ja gelacht, wenn die ganze Förderkohle irgendwo in Rumänien liegen bleibt. Die Leitung des Studios übernimmt Christian Pana, der zuvor Ubisoft Rumänien leitete oder mitleitete und an Marken wie The Division, Far Cry, The Crew und Avatar gearbeitet hat. So wie sich Amazons Pressemeldung liest, scheint die Aufgabe des neuen Studios der Support von anderen Eigenproduktionen des Konzerns zu sein. So ähnlich also wie bei den vielen anderen rumänischen Studios der großen Hersteller. Hier hat mich die ganze Geschichte auf eine super spannende kleine Google-Reise geschickt und Alter, ich hatte gar nicht auf dem Radar, wie sehr das Games-Business in Rumänien brummt. Ubisofts Bukarest-Studio ist mittlerweile das zweitgrößte Ubi-Studio weltweit mit über 2000 Angestellten an zwei Standorten. Laut der Karriere-Website Glassdoor lagen da die Gehälter vor einigen Jahren noch bei etwa 250 bis 300 Euro monatlich. Und dort passiert alles, was für die AAA-Produktion nötig ist. Assets erstellen, Texte Korrektur lesen, Qualitätssicherung. Rumänien ist das Outsourcing-Land für die Games-Branche. Die Löhne sind da so billig, dass man praktisch die Sachen selber machen kann, die man sonst irgendeinem Dienstleister aufdrücken würde, ohne eben diese Schwelle, mit einer anderen Firma arbeiten zu müssen, Prozesse und Kommunikation zu entwickeln. Einfach eine Tochter gründen, gut ausgebildete Fachkräfte einstellen und sich freuen, nur einen Bruchteil der westlichen Gehälter zahlen zu müssen. Holy shit, das Ausmaß war mir gar nicht klar. Ich hielt Rumänien für eines dieser Länder, das gerne bei Games mitmachen würde, dabei sind die längst ein Top-Standort geworden. Krass. Kommen wir nun zum Abschluss dieser Sendung und damit wie gewohnt zur Verlesung der Release-Termine für PC und Konsole in den kommenden zwei Wochen. Wie ihr hören werdet, ist gerade hart Sommerloch. Dafür folgt dann in zwei Wochen ein großer Hammer, zumindest falls ihr Elden Ring mögt. Also los geht's am 11. Juni, da kommt die beliebte isometrische Vampir-Survival-Sandbox V-Rising auch auf PS5. Das ist eine ganz nette Variante der beliebten Formel. Ungewöhnlich ist die Diablo-eske ISO-Perspektive sowie die Tatsache, dass der Tag-Nacht-Wechsel aufgrund der vampirischen Natur eurer Spielfigur schon harte Konsequenzen hat und ihr euch tagsüber von Schatten zu Schatten retten müsst, um nicht zu verbrennen. Am 14. Juni dann erscheint Shin Megami Tensei 5 Vengeance für PC, Xbox, PlayStation und Switch. Das ist eigentlich ein bereits 2021 für die Switch erschienenes JRPG dieser schön schrägen Art. Das Gameplay, das ist klassisch rundenbasiert, die Rahmung ist serientypisch, junge Menschen, die an der Highschool studieren, die geraten in dämonische Parallelwelten und nutzen dann allerlei spektakuläre Skills und Dämonenfusionen, um der Gegner Herr zu werden. Die Story ist typisch abgedreht und liest sich aus der Ferne eher wirr, also alles beim Alten. Es ist ein Shin Megami Tensei-Spiel. In der neuen Vengeance-Version gibt's dann einen zweiten alternativen Storypfad durchs Spiel mit teils drastischen Unterschieden zum Original. Also man kann da nochmal 80 Stunden reinstecken für die zweite Version. Dazu kommen neue Levels, neue Spielmechaniken und Features, über 40 neue Dämonen und alle bislang erschienenen DLCs. Es ist also nicht wirklich neu, dieses Spiels, aber mit dem Sommerloch hat's genau den richtigen Release-Zeitpunkt. Apropos Re-Release, am 14. Juni kommt auch noch Monster Hunter Stories, ein JRPG-Ableger der beliebten Actionspielreihe von Capcom, für Switch, PC und PS4 raus. Einst im Jahr 2017 kam das mal für Nintendo 3DS und Mobile. Das ist in einem eher kindlichen Look gehalten und serviert eher traditionelle rundenbasierte Rollenspielkost, ausstaffiert mit Charakteren und vor allem Kreaturen der Monster Hunter-Reihe. Enthalten sind japanische und englische Vollvertonung, neu in diesem Re-Release, sowie alle bislang erschienenen Updates. Teil 2, den es bislang nur für Switch und PC gab, der kommt am gleichen Tag auch erstmals für die PlayStation raus. Und es gibt optional auch diverse Bundles beider Games. Am 18. Juni dann gibt es Nordsee-Ölbohrinsel-Horror in der Ego-Perspektive mit Still Wakes the Deep vom Indie-Entwickler The Chinese Room. Die kennt man von Dear Esther, Amnesia, A Machine for Pigs oder Everybody's Gone to the Rapture. Die können also atmosphärische Narrativ-Games und auch Grusel. Letzterer erwartet euch im neuen Spiel. In den 70ern heuert ihr auf einer Ölbohrinsel namens Beira D in der Nordsee als Elektriker an und müsst nach einem Unglück von der halb zerstörten Plattform entkommen. Und wie sich's fürs Genre gehört, werdet ihr von einer mysteriösen Kreatur verfolgt. Kampf gibt es dabei keinen, nur Flucht, Verstecken und diverse Rätsel. Kommt für PC, PlayStation und Xbox. Ebenfalls am 18. Juni Blood. Geschrieben Rautezeichen BLUD für alle Plattformen. Das ist ein actionreiches Hack and Slash im Cartoon Network Comic Stil. Ist eine wirklich sehr schön gemachte 2D-Grafik, die an Dexter's Lab oder an die Powerpuff Girls erinnert. Das bietet sich also schon bei der Nostalgie älterer Zocker an, die in den 90ern Zeichentrickfilme geschaut haben. Spielerisch ist das so ein flottes Action-Ding, das mich aus der Ferne ein wenig an Games wie Castle Crashers oder Binding of Isaac erinnert. Am Tag darauf erscheint ein Aufbauspiel für PC, und zwar Republic of Pirates. Wie der Name es andeutet, baut ihr in der Karibik des 17. Jahrhunderts ein Piratennest auf. Mit über 100 verschiedenen Gebäuden, allerlei Waren, Wirtschaftskreisläufen und natürlich mit einem großen Hafen. Wie es das Szenario verlangt, könnt ihr auch Flotten aufstellen, euch Seeschlachten liefern, allerlei Missionen bestreiten und euch in Diplomatie versuchen. Der Fokus liegt jedoch auf Aufbau und Management eurer Piratenmetropole. 19. Juni ist das. Und am 20. erscheint dann Crab God für PC. Ein schön buntes Spiel rings um Krabben und eine Unterwasserwelt, das spielerisch stark vom Side-Scrolling-Strategiespiel Kingdom und dessen Nachfolger inspiriert ist. Ihr als Anführer eines Krabbenvolkes rekrutiert und verteilt allerlei Krustentiere, die für euch Riffe bauen, Gegner verkloppen, Nahrung sammeln und eure Umgebung erkunden. In den beiden Himmelsrichtungen links und rechts. Nebenher müsst ihr ein stabiles Unterwasser-Ökosystem aufbauen. Eine Demo wird es im Rahmen des nächsten Steam Next Fest von 10. bis 17. Juni geben. Und am 21. Juni dann Shadow of the Earth Tree, der große DLC für Elden Ring erscheint und lässt euch eine neue, riesige Region erkunden, das Land der Schatten. Dort gibt es nicht nur zahllose neue Umgebungen, Dungeons und Bosse, sondern auch ein neues Progressionssystem. Mit dem DLC kommen außerdem 8 neue Waffentypen und über 100 neue Waffen ins Spiel. Um das DLC-Gebiet zu betreten, müsst ihr allerdings schon ein gutes Stück im Hauptspiel vorangekommen sein und die Bosse Radahn und Moog besiegt haben. In einer kürzlich abgehaltenen Preview-Session hatte Capcom vorgefertigte Charaktere für die Journalisten bereit, mit dem Level so um die 120 bis 150, welche als angemessen für den DLC beschrieben wurden. Da wisst ihr also ungefähr, wie stark ihr sein müsst, um in den DLC einzutreten. Ich jedenfalls halte gleich ein Feierabendbier für angemessen, denn bald ist meine Arbeit getan. Wenn ihr das hier hört, da bummel ich bereits ins Wochenende. Schön, dass ihr wieder dabei wart und viel schöner noch, dass ihr unser Projekt so großzügig unterstützt. Dankeschön dafür. Habt mir nun ein wunderbares Wochenende. Habt viel Freude mit all unseren Podcasts und vielleicht auch mit all den Spiele-Preview-Shows der nächsten Tage. Wir hören uns dann im normalen Rhythmus in 2 Wochen wieder beim nächsten Magazin. Bis dahin.